Er quälte Cody mit Gürtelhieben und warf Chris Jericho vom Blood and Guts Käfig. Maxwell Jacob Friedman ist der Jungstar bei All Elite Wrestling. Aber wer steckt hinter der Fassade des arroganten Pinnacle-Anführers? Findet es in diesem Podcast heraus, denn MJF ist Breakout.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der vierten Ausgabe unseres Formats Breakout. Heute über Maxwell Jacob Friedman, auch besser bekannt als MJF. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist auf der einen Seite die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Auch dir einen wunderschönen guten Tag und natürlich auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Und der Shaggy ist auch wieder dabei. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag. Heute wäre es deine Chance gewesen, mich mal als Michael Shaggy Schwarz zu bezeichnen. Endlich mal den zweiten Namen. Wie wir übrigens auch rausgefunden haben, Mella, ich darf es ja verraten, Kevin Roadster heißt ja eigentlich Kevin Wolfgang Roadster. Das ist kein Witz. Kein Witz, liebe Leute.
Ja, der große Scoop hier zum Anfang des MJF-Podcasts. Warum auch nicht? Aber wir wollen heute natürlich über den Leader von Pinnacle sprechen. Und Shaggy, MJF, ein absoluter Heel-Charakter, den wir im Wrestling haben. Und so heelig, dass wir diesmal niemanden gefunden haben, der O-Töne von sich geben wollte. Oder lag es einfach daran, dass MJF noch nicht in Deutschland gewesen ist und einfach noch so frisch in der Karriere ist?
Genau, ich habe so ein bisschen rumgefragt, ob es da auch im Wrestling-Biz, ob es Leute gibt, die da besondere persönliche Geschichten über ihn haben. Aber tatsächlich habe ich niemanden so richtig gefunden, der gesagt hat, ja, MJF, den kenne ich, habe ich kennengelernt, mit dem stand ich schon im Ring oder über den würde ich gerne was erzählen. Aber wir haben ja eine Wrestlerin hier mit an Bord.
Ja, und vor allem haben wir hier eine Wrestlerin mit an Bord, die weiß, wie es ist, ja, nicht ganz so beliebt zu sein. Und das Interessante an MJF ist ja wirklich nicht nur, dass er noch sehr jungen Alters ist. Der ist, wenn wir den Podcast aufnehmen, geschmeidige 25 Jahre jung. Sondern der ist auch jemand, der das Kayfabe extrem wahrt. Und das macht auch die Recherche für diesen Podcast extrem schwer. Weil, das hat Mella auch gesagt, Mella, bei den Interviews und anderen Artikeln über MJF, man weiß nie genau, was ist jetzt echt? Also was ist der Wrestling-Character? Was ist der Mensch dahinter? Das ist bei ihm unglaublich schwierig. Man findet sehr, sehr wenig über sein Privatleben.
Ja, das ist sehr, sehr richtig, was du da sagst. Es war wirklich schwer, sich jetzt speziell auf diesen Podcast vorzubereiten, weil man weiß nie, wo fängt der Wrestling-Character an, wo hört er auf und wo fängt der Mensch dahinter an. Und es gibt zwar Interviews, Dokumentationen etc., aber man sieht gefühlt immer MJF, also den Wrestling-Character MJF. Also man weiß nie, mit wem hat man es jetzt eigentlich da zu tun. Was ich persönlich aber sehr, sehr spannend finde.
Absolut. Es ist super interessant. Es gibt auch einen Podcast bei Stone Cold Steve Austin, bei Stone Cold Steve Austin Show mit ihm. Und da merkst du auch, dass er immer wieder so meandert, wo er dann wechselt zwischen seiner Real-Life-Persona und eben seiner Wrestling-Persona. Aber Shaggy, manchmal ist dieses Wahren von Kayfabe in der heutigen Zeit, wir haben das zum Beispiel vor vielen Jahren auch bei dem Ilya Dragunov gesehen, der diesen Charakter extrem geschützt hat und da extrem drauf geachtet hat. Bei MJF geht's ja noch eine Spur weiter, weil er eben als Heel-Charakter, ja, wir kennen die Bilder von ihm von Autogrammstunden, wenn er Kinder beleidigt, Eltern beleidigt, irgendwelche Witze auch auf Twitter mit irgendwelchen Fans macht. Das ist schon was Besonderes. Und ist sowas dann für dich ein Alleinstellungsmerkmal im aktuellen Wrestling-Business?
Ja, total. Und gerade, weil er es halt wirklich nahezu alleine macht, weil es die anderen Wrestler nicht so machen, deswegen wirkt das auch so besonders. Wenn es wirklich mehrere Wrestler so machen würden, dann hätte das auch nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal. Dann würde der sich nicht mehr abheben von der Masse. Er würde es wahrscheinlich doch machen aufgrund seines Charismas, aber es wäre so, dieses Heelwork wäre dann nicht mehr so was Besonderes. Also es ist ja wirklich nur auch so besonders, weil es sonst keiner so richtig macht. Und das ist einfach, das liebt man ja letzten Endes auch an ihm, dass er so ist, wie er ist.
Mella, du gerade als Wrestlerin und du hast auch sehr oft als Heel gearbeitet. Wie schwer ist das denn auch gerade, ja, ich sag's mal ganz blöd, am Merch-Tisch zum Beispiel? Da verdienen sich ja Independent-Wrestler gern noch ein bisschen Geld nebenbei, indem sie da ihre Autogramme verkaufen, Shirts und so weiter und so fort. Wie schwer ist es dann da, dem nicht zu erliegen, weil das jetzt vielleicht ein MJF in der heutigen Zeit nicht ganz so viel Geld verdient, wie vielleicht jemand anderes, der möglicherweise dann am Merch-Tisch netter ist, kann ja durchaus sein, oder?
Also ich glaube, MJF hat mittlerweile den Status, dass er, ja, dass die Leute erwarten, dass er am Merch-Stand so ist und dass sie deswegen zu ihm gehen. Die Leute wollen gefühlt, also ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist, die wollen gefühlt beleidigt werden von ihm. Das ist, ja, man möchte mit ihm interagieren. Das ist so ein bisschen, ich möchte das jetzt fast vergleichen mit Disneyland oder ähnlichem, wo man mit den Charaktern interagieren kann. Ich glaube, Leute gehen mittlerweile bewusst zu MJF, wenn sie ihn am Merch stehen, um diese Erfahrung, ja, ich möchte fast schon sagen, dieses Erlebnis zu haben, von MJF beleidigt oder ähnliches zu werden. Ich glaube, die haben da mittlerweile Spaß dran. Ich glaube, am Anfang war es wahrscheinlich tatsächlich schwierig, dass sich Leute vielleicht nicht so zu ihm hingetraut haben, dass er dann vielleicht doch nicht so viel verdient hat, wie er hätte können, wenn er eben ein bisschen freundlicher gewesen wäre. Aber ich denke, mittlerweile ist das eher ein Vorteil am Merch-Stand als ein Nachteil.
Und man muss natürlich dazu sagen, ich glaube auch tatsächlich, dass es inzwischen so ist. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es nicht mehr unbedingt so drauf ankommt, ob du Heel oder Face bist, sondern, weiß nicht genau, wie kann Mella vielleicht gleich was zu sagen, sondern ich glaube, es kommt darauf an, dass du ein Charakter bist. Und ich glaube, das ist MJF auf jeden Fall.
Ja, oder ich Mella? Denke auch. Es geht eher um den, ja, es geht eher um den Charakter, um die Experience. Und wie ich schon gesagt habe, also ich glaube, manche gehen bewusst dahin, um eben diese Erfahrung zu machen. Und wie du schon sagst, also Heel und Face, das verschwimmt ja immer mehr. Aber auch deswegen sticht MJF ja so raus, weil er einfach 100% Heel ist. Und wie gesagt, ich denke, dass Leute das mittlerweile einfach sehr, sehr feiern und da mega Spaß dran haben. Und sonst wäre MJF wahrscheinlich auch nicht da, wo er in dieser kurzen Zeit, in der er aktiv ist, ich meine, das muss man ja auch mal bedenken, wäre er nicht da, wo er jetzt ist.
Ja, das ist nämlich auch eine ganz faszinierende Geschichte eigentlich. Ich habe gerade gesagt, der gute Mensch ist gerade mal 25 Jahre alt, ist geboren am 15. März 1996 und ja, ist jetzt bei AEW im Endeffekt einer von den Top-Playern. Und das ist wirklich was. Er hat nicht umsonst beispielsweise von den Kollegen von Sport 1, die ihn als Jahrhunderttalent bezeichnen und als einen der Top-Contender, die aktuell in der Wrestling-Szene herumgeistern. Das ist, glaube ich, de facto einfach so, weil der so vieles mitbringt, was es braucht, um wirklich auch groß zu werden. Und Shaggy, wenn wir so schauen, was er von sich gegeben hat, wer denn so seine Einflüsse sind, da sind ja auch einige Namen dabei, die gut eigentlich zu seiner Persona passen, oder?
Ja, gerade vor allem ein Ric Flair, den er ja auch maßgeblich als eigentlich sein größtes Vorbild ansieht. Gerade so den Ric Flair der 80er, der ja auch wirklich immer straight im Gimmick war. Wahrscheinlich nicht im Gimmick war, das war ja auch Ric Flair. Der hat dieses Gimmick einfach gelebt, dieser Ladies Man, Giants Profiling, Jet Limousine Riding und was er da alles so gemacht hat. Und gerade das als Vorbild, das selbst wirklich auch durchs Leben zieht, auch in Interviews, in normalen Interviews, Ric Flair immer so war, wie er auch dargestellt war. Das war natürlich irgendwie ein großes Vorbild für ihn. Aber er bezeichnet auch Leute wie CM Punk oder auch Edge, gerade den Heel Edge, so den Ultimate Opportunist, diese Zeit auch so als seine großen Vorbilder.
Ja, und auch, du hast gerade Ric Flair angesprochen, auch sein Kampfstil, den kann man da sehr gut rausziehen. Er ist ja jemand, der gern die Körperteile isoliert und bearbeitet. Das hat er auch im Stone Cold Steve Austin Podcast betont, dass er diese Art der Ringpsychologie auch mag. Und das ist ja was dann Ric Flair, William Regal, Eddie Gilbert, Tully Blanchard, das sind alles die Leute, die diesen Stil geprägt haben. Und da kommen wir gerade mal so ein bisschen dazu. Es ist zwar schon ein bisschen in der Gegenwart, aber das ist durchaus okay. Mella, gerade junge Wrestler tendieren ja dazu, oft zu overpacen, die wirklich von, ja, ich sag mal, Reaktion zu Reaktion ihre Matcher aufbauen. Also wirklich dann die großen Spots hintereinander bringen, damit die Zuschauer möglichst oft auf sie reagieren. Ein MJF ist da langsamer und methodischer, oder wie siehst du das?
Ja, das ist sehr richtig. Also ich habe zum Teil auch gelesen, er möchte halt eine sehr lange Karriere. Und ich finde, das sieht man auch in seinem Kampfstil wieder. Beziehungsweise habe ich auch ein Zitat von ihm gelesen, in dem er meinte, wenn ein Elefant, ein riesiger Elefant, einen Haufen in deinen Vorgarten macht, wirst du am ersten Tag sagen, oh mein Gott, ein Elefant, und er hat einen Riesenhaufen gemacht. Am zweiten Tag wirst du auch noch sagen, oh mein Gott, ein Elefant, und dann hat er wieder einen Haufen gemacht und so weiter und so weiter. Aber am 10. Tag oder so wirst du nur noch denken, okay, ja, da ist der Elefant wieder. Cool. Ja, Tür zu. Und das merkt man. Also er ist nicht auf diesen schnellen Pop, sag ich mal, ausgelegt, sondern er möchte dauerhaft in Erinnerung bleiben. Und das macht er sehr gut. Und er macht ja an sich nicht viel im Ring, aber das, was er macht und vor allen Dingen, wie er es macht, das macht er halt richtig gut.
Das ist übrigens spannend, weil dieses, er macht nicht viel im Ring, das hat er über Roddy Piper gesagt. Und Roddy Piper ist auch eins seiner Vorbilder, weil er hat gesagt, Roddy Piper hat im Ring fast nichts gemacht, nichts Großes. Geschlagen, gekratzt, gewürgt oder sonst irgendwas, aber nichts wirklich Spektakuläres. Aber trotzdem hat es dafür gesorgt, dass die Leute auf der Kante ihres Stuhls saßen. Und wenn sie am Abend die Show dann verlassen haben, nach der letzten Glocke, dann haben sich trotzdem an den erinnert. Und es hängt auch so ein bisschen mit dieser Unberechenbarkeit zusammen, die sowohl ein Piper als auch ein MJF irgendwie ja mitbringen. Ne? Was werden sie als nächstes Böses tun? Auch das spiegelt, wie ich finde, den MJF-Charakter ganz gut wider. Und in Sachen Match-Pacing hat er auch jemanden wie Chris Candido, auch ein kleinerer Mann, aber auch eben ein sehr, ich sag's mal, kompakt gebauter Mann, auch als einen seiner Vorbilder bezeichnet, wo er sich viele Matches von angeschaut hat, weil der immer wieder auf der einen Seite diese großen Aktionen zeigen konnte, die Top Rope Powerbomb zum Beispiel bei Chris Candido, weil er sein Finisher, was ja eh eine crazy Aktion ist, aber da ging es dann vor allem darum, dass er dann auch das Tempo immer wieder rausnehmen konnte und trotzdem dafür gesorgt hat, dass eben die Zuschauer dabei gewesen sind. Und dazu kommt dann noch, und da gebe ich jetzt auch an Shaggy weiter, ist ja auch hier unser Impro-Künstler, da kommt ja dann auch dazu, dass ein MJF auch extrem gut in Promos ist und sehr, sehr gut auf alle Unwägbarkeiten irgendwie reagieren kann, sei es jetzt bei den Zuschauern oder sei es dann eben auch, ja, im Rededuell mit anderen Wrestlern.
Ja, er hat ja auch tatsächlich in seiner Jugendzeit und auch ein bisschen später noch Vergleich, das haben einige Wrestler auch gemacht, aber er hat tatsächlich Impro auch gespielt, hatte Impro-Lessons gehabt, auch neben seiner Sportart auch. Er hat ja auch viel Football gespielt, da kommst du wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Gerade in Amerika und auch in Kanada, das sind ja wirklich die Impro-Hochburgen, da ist das Improvisationstheater geboren und ein Großteil der amerikanischen Top-Schauspieler, die kommen aus dem Impro. In Deutschland ist es gar nicht so insgesamt so groß geworden letzten Endes, das ist gerade die Improvisation, aber dort ist es total wichtig und viele Wrestler, gerade die bei den Promos total gut sind, in Kevin Owens, auch in Chris Jericho, die haben ja wirklich sich auch Impro-Stunden genommen. Und so hat es ein MJF auch gemacht, weil du lernst da wirklich eine ganze Menge einfach zu reagieren. Und das kann ja einfach so gut wie kaum ein Zweiter der in der aktuellen Zeit.
Gerade mit den jungen Jahren. Ich glaube, da braucht es auch jede Menge Abgebrühtheit, um mit 25 Jahren dann auch zum einen sich Rededuelle mit Chris Jericho zum Beispiel zu liefern, ohne da kalte Füße zu bekommen. Ich kann da nur jedem übrigens auch den Podcast mit Steve Austin ans Herz legen, weil der endet nämlich mit einem Rededuell der beiden, wo du merkst, dass die beiden frei drehen. Also die improvisieren einmal komplett durch und meiner Meinung nach ist es MJF, der am Ende die besseren Sprüche drauf hat, der Steve Austin als alt bezeichnet, als Billardkugel und keine Ahnung was. Und Austin dann eben nur nochmal dieses Jahr, you couldn't lace my boots, bla bla bla. Aber ich habe dann das Gefühl gehabt, da war schon MJF einen Tacken besser. Und Mella, gerade dieses, mit jungen Jahren auf einer Bühne stehen und mit jungen Jahren auch diese Ruhe mitzubringen, das ist ja schon einiges. Das haben wir jetzt auch bei Blood and Guts gesehen. Die Gesten, die er macht, diese Positionen und wie er sich selbst auf der Kamera präsentiert, das bringt nicht jeder 25-Jährige mit, muss man ganz klar so sagen.
Das stimmt. Aber ich glaube, da kommt ihm tatsächlich auch sehr sein Charakter eben zu Hilfe. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Gerade als Heel kann man eben frei drehen. Und man ist ja nicht sich selbst. Man spielt ja eine Rolle. Und für mich persönlich war das dann immer viel, viel einfacher, komplett ja nuts zu gehen und Leute zu beleidigen, anzupöbeln, rumzubrüllen. Also ich bin ja im Ring auch jemand, der sehr, sehr gerne rumschreit und am Ende des Tages keine Stimme mehr hat. Deswegen, ich glaube, da hat er sich eine richtig gute Schutzhülle selber geschaffen durch diesen Charakter. Weil nicht jeder 25-Jährige ist selbstbewusst genug, sich Rededuelle zu liefern mit Chris Jericho und Konsorten. Dementsprechend denke ich, ist das sehr, sehr smart gewesen, einfach diesen Heel-Charakter zu erschaffen und auch nach außen hin aufrechtzuerhalten.
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass er da ja sehr durchdacht hat, was er seine Stärken sind, was seine Schwächen sind. Und damit kommen wir vielleicht auch jetzt gerade so ein bisschen zu seiner Vergangenheit, weil es ist ja auch interessant, wie findet jemand so schnell ins Wrestling? Weil wir haben es gerade schon angesprochen, der ist jetzt 26 Jahre alt, hat angefangen im Februar 2015, also knapp 6 Jahre Wrestler und ist eben schon bei AEW an der Spitze. Wer seine Trainer waren, das erzählt der Shaggy euch gleich. Aber vielleicht noch so ein bisschen was zu seinem ja familiären Hintergrund, was eben auch nicht ganz so einfach ist, weil man bei ihm nie so ganz genau weiß, was ist denn Kayfabe und was ist eben wirklich echt. Also, was Shaggy gerade eben schon angesprochen hat, er ist auf jeden Fall, hat eine gute Football-Karriere hinter sich gehabt, sagen wir es einfach mal so. Also, er hat an der Schule Football gespielt. Er ist ja in New York, genauer gesagt in Plainview, Long Island, New York, aufgewachsen, da wohl auch relativ behütet. Und da muss man nicht mal aufpassen, was er eben erzählt, weil manchmal erzählt er eben, das war die Friedman Family und die hat unglaublich viel Geld gehabt. Und dann im nächsten Moment sagt er, nee, also wir hatten auch mal schwierige Zeiten und solche Sachen. Also das ist schon ganz, ganz witzig. Und er hat sich da wirklich auch als Footballer bei All County einen großen Namen gemacht, hätte auch ein Stipendium kriegen können, laut eigener Aussage, am Hardwick College, hat das aber abgelehnt, weil er Wrestler werden wollte und sein Wrestling-Zusammenhang, laut eigener Aussage, war damals durch seinen Onkel, er hat Wrestling im TV geschaut und sein erstes Match, was er gesehen hat, das ist das Hell in a Cell Match vom King of the Ring 98 gewesen, Undertaker gegen Mankind, und das finde ich eigentlich schon fast witzig, weil es eigentlich nicht so ganz zu dem, also überhaupt nicht zu dem passt, Shaggy, was diesen Charakter MJF irgendwo auszeichnet, oder?
Naja, auf der anderen Seite irgendwie schon. Klar ist er jetzt keiner von diesen Kreaturen, will ich sie fast mal nennen, von diesen Gimmick-Wrestlern in dem Sinne gewesen, sondern aber es ist Wrestling. Das ist gerade dieser Show-Aspekt, den das Wrestling natürlich auch hat. Und gerade MJF verkörpert diesen Show-Aspekt ja auch mit seinem Gimmick auf irgendeine Art und Weise. Von daher, obwohl es natürlich nicht zu ihm passt letzten Endes, passt es auf der anderen Seite irgendwie doch zu ihm, wenn ihr wisst, was ich meine. Irgendwie schon.
So ein bisschen. Mella, kannst du es verstehen? Was der Shaggy sagt?
Ja, ich verstehe das total. Es sind halt diese Over-the-Top-Personas, was ja auch ein MJF darstellt. Also er ist ja auch mega übertrieben. Also er hat ein Riesen-Ego, er hat angeblich mega viel Geld, er rennt mit einem Burberry-Schal rum, was übrigens ein sehr, sehr guter Hook ist, damit sich Leute auch an einen erinnern. Und ja, er ist eben auch over the top. Gut, er ist jetzt keine Kreatur, wie du sie so schön genannt hast, aber er ist eben auch ein bisschen drüber.
Ja, er ist eben Character. Ich glaube, so kann man es wirklich ganz gut sagen. Und für ihn war der Moment wohl da, als er Shawn Michaels im Elimination Chamber Match hat siegen sehen, wo er gedacht hat, das war der Moment, wo er Wrestler werden wollte, weil er hat um sich herum geschaut, alle Leute haben Shawn Michaels zugejubelt und das war der Augenblick, wo er gesagt hat, das will ich auch, weil er ist dann wohl auch in New York, das war ja damals bei der Survivor Series 2-2 im Madison Square Garden, da hat er eben dann auch gesessen und hat eben gesagt, so, das will ich sein und so, da möchte ich hin. Und Shaggy, damit kommen wir so ein bisschen zu der Trainingsgeschichte. Wir haben es gesagt, so ein bisschen Football-Karriere hat er gemacht, auf jeden Fall hätte auch weiterführen können. Aber vor allem hat er dann seine Wrestling-Karriere verfolgt. Und das war ja bei Leuten, die wir heute aus anderer Position kennen, nämlich bei Pat Buck und einem gewissen Curt Hawkins.
Ja, Curt Hawkins ja immer noch aktiv, auch als Wrestler, Brian Myers mittlerweile bei Impact, aber Pat Buck, der ja auch als Official immer noch bei der WWE als Road Agent aktiv ist, das waren beide seine Trainer. Die hatten die Create a Pro Wrestling Academy in Hicksville in New York und dort hat er tatsächlich angefangen zu trainieren und bei den beiden damals, und die haben ja schon wirklich auch eine Handvoll Leute rausgebracht, die man auch heute noch gerade auch von Seiten von AEW ganz gut kennt. Also MJF ist einer von mehreren AEW-Leuten, die aktuell da im Roster sind. Ein Bear Bronson zum Beispiel ist auch einer der Schützlinge gewesen. Mella hat ihn gerade anders schon erwähnt. Hook, der Sohn von Taz, ist auch in der Schule tatsächlich dabei. Wie Chris Deadlander, ein Max Custer, in dem ich übrigens auch sehr, sehr viel sehe. Auch ein wirklich super Talent. Vielleicht auch ein künftiger Charakter, den wir hier bei Breakout mal besprechen können. Also etliche bekannte Leute, die da auch trainiert haben, die heute bei AEW unter Vertrag sind. Aber ich würde gerne ganz kurz, bevor ihr weitermacht, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil in dem Jahr 2002, das du gerade angesprochen hast, war er ja auch damals schon bei anderen Leuten in aller Munde. Der hatte ja einen großen Fernsehauftritt in der Rosie O'Donnell Show und das ging damals tatsächlich durch die Medien. Da hatte er, war als fünfjähriger Junge, Bub, saß er da und hatte vorher, kam ein Video, was viral ging, wo er diesen Song You Are My Sunshine gesungen hat. You are my sunshine. Und den hat er dann quasi noch, soll ich ihn ganz singen? Den hat er dann auch nochmal bei der Rosie O'Donnell Show vorgetragen und hat damals schon gesagt, er will entweder Sänger werden oder Wrestler. Und das ging quasi jetzt schon mal, ging große Vorschusslorbeeren hervor, schon mal bevor er letzten Endes jetzt mit AEW durchstarten konnte, war er damals schon in aller Munde und die Leute liebten ihn.
Ja. Das ist richtig. Und er hat ja wohl auch ein Bewerbungsvideo an Tough Enough geschickt. Das ist auch veröffentlicht worden, aber er war nie bei Tough Enough dabei, sondern es war nur ein Bewerbungsvideo und mehr dann eben auch nicht. Also das war die Zeit seiner Anfänge. Er hat auch da wieder, ne, Kayfabe wahrscheinlich eher. Er sagt natürlich, ich war super, ne, wie im Football. Ich war ein Star, ich habe das alles sofort aufgesogen und ich konnte das alles sofort. Wir haben das gemacht, wir haben dies gemacht, ich habe es alles sofort gekonnt. Weiß ich nicht, das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, gerade nach einer Footballer-Karriere, weil da die Abläufe schon ein bisschen anders sind, aber hier und da braucht schon ein bisschen, aber lassen wir mal so dahingestellt. Was ich ganz interessant fand, und das hat er auch extra im Interview mit Stone Cold Steve Austin als Shoot bezeichnet, dass er sofort das Gefühl gehabt hat, dass er in diesen Ring gehört, und das hat Steve Austin auch quasi nochmal bestätigt, dass es durchaus Menschen gibt, er war da auch jemand, der sich sofort da sehr wohl gefühlt haben. Mella, wie ist das, wenn du das erste Mal im Ring stehst? Ich stand mal im Ring, das hat sich nicht so gut angefühlt, da wusste ich sofort, das war nichts für mich. Aber diese Wrestler, die so auf Anhieb quasi sehr vieles aufnehmen, wenn sie im Ring stehen und sich sehr wohl da fühlen einfach. Wie erkennt man die eigentlich, wenn die da im Ring sind und beim Training sind?
Ja, es gibt tatsächlich solche Leute und ich hasse sie sehr. Also bei mir war es damals anders. Ich habe mich sehr, ich sage mal, exposed gefühlt. Also, weil man hat ja nur die Ringseile und ansonsten, man kann einen halt von allen vier Seiten sehen. Und irgendwie ist das schon beängstigend. Und man ist ja auch ein bisschen erhöht zum Boden. Und man fühlt sich eben schon so ein bisschen wie auf einer Bühne. Plus, im Training ist man natürlich nicht allein. Ne? Und dann gibt es eben diese Leute, die in den Ring gehen und der Ring gehört ihnen. Und das erkennt man einfach. Also die haben dann eine Ausstrahlung, die haben eine Aura. Denen gehört dieser Ring in diesem Moment. Und die wissen sich genau darin zu bewegen. Und es ist fürchterlich gemein, dass es solche Leute gibt. Weil es sind halt wirklich, es ist einer von einer Million, gut, vielleicht ist das übertrieben, aber es ist die Chance, dass so jemand dabei ist im Training, ist eben recht gering. Aber man merkt das einfach. Also ich kann es nicht richtig erklären, aber man merkt es. Man merkt, wie die sich geben, wie die da stehen, wie die sich bewegen. Und dieses Selbstbewusstsein, man spürt das einfach. Die haben direkt eine Ausstrahlung und wie gesagt, es ist sehr, sehr unfair, dass es solche Menschen gibt.
Da spricht die Aktive natürlich. für uns als Zuschauer ist das natürlich was richtig Tolles, wenn du so jemanden hast, der dann auch so schnell so einen Weg gehen kann, muss man auch mal klar so sagen. Und für ihn war es ja dann so, dass er erstmal bei Creative Pro Wrestling erste Matches bestritten hat und dann relativ schnell auch bei CCW untergekommen ist, bei den Dojo-Shows da, den Dojo Wars. Und ja, denke ich, auch da bekannte Namen dabei. Also Leute wie Ace Austin zum Beispiel sind da ihm da schon über den Weg gekraucht, sagen wir es mal so.
Ja, das sind schon, aber auch schon relativ in seinem Debütjahr, muss man ja dazu nochmal sagen, in seinem Debütjahr schon solche Leute. Dann kamen auch noch Leute wie jetzt beispielsweise ein Cameron Grimes relativ schnell, Trevor Lee damals noch, auch John Silver, AC Romero, solche Leute, relativ in seinem ersten Jahr waren das schon Gegner für ihn. Du hast diese W5 Borough Wrestling bezeichnet auch so ein bisschen als seine Heimat, aber das ist eher auch wirklich eine kleine Liga. CZW ist ja natürlich schon, gerade im Indie-Bereich, ein großer Name, dass er da schon direkt untergekommen ist. Klar, erst die Dojo-Shows, aber er ist dann relativ schnell auch in den Hauptshows gewesen und durfte da auch schon große Erfolge feiern.
Genau, also er hat auch bei CCW diverse Titel gehalten. Wollen da jetzt gar nicht so im Detail durchgehen, das machen wir ja in Breakout eher weniger, aber er war auf jeden Fall einmal Wired Champion und er war auch im World Heavyweight Champion. Und vielleicht die andere Plattform, die er natürlich dann auch noch gehabt hat, war MLW Shaggy und auch bei Game Changer Wrestling war er. Also da ist er wirklich einmal, das hat er auch in Interviews immer wieder gesagt, er wollte einer von den Leuten sein, die die Welt bereisen und die wirklich alle Promotions quasi mal mitgenommen haben. Das sind nur ein paar, die wir jetzt hier aufführen. Es sind so viele von Bar Wrestling, Beyond, Wrestle Pro und so weiter und so fort. Also trotz seiner jungen Jahre hat er da wirklich ja so viele Shows wie möglich mitgenommen.
Ja, aber gerade MLW, das war ja wirklich auch zeitweise seine Heimpromotion, die Dynasty nur um zu nennen, das war das Stable, was um ihn herum geschart ist oder wurde, was es immer noch gibt mit Alex Hammerstone, der auch immer noch ein ganz, ganz interessanter Charakter ist. Den will ich auch mal gern woanders sehen. Also das war auch ein geiles Stable. Gerade die Fehde mit der Hart Foundation, die es damals ja noch gab, quasi da, das war auf jeden Fall eine coole Geschichte, die auch total Spaß gemacht. Da ist er mir das erste Mal aufgefallen und auch bei Being the Elite. Aber du hast es schon gesagt, wir können es jetzt schon mal vorwegnehmen, lieber Olaf. Bei der Headlock-Ausgabe 10.000 wird es den Personality-Podcast geben über die Karriere von MJF. Da sitzen dann Olaf und ich im Rollstuhl und werden sagen, dann so, mal kannst du dich erinnern, Olaf? Shaggy, du weißt doch, wer ihn trainiert hat. Und so, das wird dann genauso sein. Headlock Folge 10.000, freut euch.
Genau, in 25 Jahren dann, wenn ich 67 bin und Shaggy dann 217.
Aber wahrscheinlich werde ich noch genauso aussehen wie jetzt. Und du, der Olaf, der wird halt aussehen wie ein alter Mann.
Das stimmt doch gar nicht, Shaggy. Ich altere überhaupt nicht. Hallo?
Ja, okay, lass uns in 25 Jahren, wir wetten ums Recht.
Wir machen einfach zwei Fotos. Wer sieht älter aus, Shaggy oder Olaf? Ich weiß, was die Antwort ist.
So, ja. Liebe Zuhörer, das war's dann auch mit Headlock für heute. Ich übernehme heute mal die Abmoderation, da Shaggy und Olaf Besseres zu tun haben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Auf Wiedersehen. Olaf. Und Olaf, ich hab's dir gesagt, dass Frauen einem Podcast nicht gut tun. Da gibt's ein Duell zwischen den Männern. Ich hab's dir ja gesagt.
So, zurück zum Thema. Was wir hier auch natürlich noch ansprechen müssen, ist All In, also die größte Independent Wrestling Show ever damals im Sears Center mit 10.000 plus Zuschauern. Wir haben es damals besprochen, wir haben auch schon da diverse Mal drüber gesprochen, aber da war er auch dabei. Und das ist natürlich gerade im Hinblick auf AEW natürlich interessant, hat damals den Opener gegen Matt Cross bestritten. Aber ich glaube, dann können wir an der Stelle hier auch so den Sprung wagen in die Gegenwart, beziehungsweise in die AEW-Zeit. Weil, Shaggy, da ist er ja schon extrem gewachsen auch, noch weiter und noch größer geworden eigentlich. Vor allem auch, dass er wirklich einer von denen gewesen ist, von diesen vielen jungen Leuten, die du ins kalte Wasser geworfen hast und die wirklich geschwommen sind. Und das von Anfang an eigentlich.
Ja, und ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Er war nicht einer von den Jungen, sondern er war der Junge. Ich glaube, das ist er der, der von Anfang an auch wirklich beschützt wurde und richtig, richtig gut aufgebaut wurde. Klar, in Hangman Page oder auch in Jungle Boy, auch die werden relativ gut beschützt. Aber bei ihm hat man es ganz besonders gesehen. Den hat man auch nie die Pins fressen lassen müssen, wenn ich das mal so sagen darf. Und der hatte auch von Anfang an immer diese großen Geschichten gehabt. Man hat ihn bei Being the Elite immer auch weiter aufgebaut, parallel noch als den Buddy von Cody Rhodes. Das hat man auch sehr, sehr gut gemacht. Und dann gerade die große Geschichte. Er hat ja die großen Geschichten gehabt mit Cody, mit Jericho und so weiter. Also man hat von Anfang an wirklich große Stücke auf ihn gehalten und man hat ihm mit Wardlow tatsächlich damals schon auch einen neuen Farbtupfer an die Seite gestellt. Der hat ihm auch gut getan.
Ein sehr großer Farbtupfer.
Ein großer Farbtupfer, genau. So wie du und ich nebeneinander.
Genau. Du bist auch mein Wardlow. Mella, aber du hast gerade...
Du bist aber kein MJF.
Hallo?
Du bist Sean Spears. Ja.
Mella, du hast aber gerade angesprochen, den Schal zum Beispiel. Und gerade bei MJF hat man es ja auch so ein bisschen so gemacht, dass man diesen Charakter, den wir haben, der Typ mit dem Schal, dass man ihn auch immer weiter ja aufgebaut hat quasi. Shaggy hat Wardlow als Bodyguard angesprochen. Wir haben auch noch den Diamond Ring hier gehabt, den er sich auch noch holen konnte. Wie wichtig ist das im Verlauf von so einer, ja, wenn du quasi so einen Rohdiamanten hast und den dann immer noch so ein bisschen erweiterst, damit dieser Charakter noch weiter hervorkommt. Wie schwierig ist sowas aufzubauen?
Ja, ich habe ja schon den Schal als Hook bezeichnet und das ist tatsächlich eine sehr wichtige Sache, die man am Anfang haben sollte. Weil das ist das, woran sich die Leute am Ende des Abends erinnern. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und man möchte ja in Erinnerung bleiben. Man möchte hören, boah, der mit dem Schal, den fand ich voll doof. Aber ist ja die Aussage ist im Prinzip ja negativ, theoretisch. Es sei denn natürlich, man ist Heel. Im Falle von MJF wäre das also auch wieder gut. Aber der Schal ist hängen geblieben. Und es ist so ein also für den Charakter passendes Accessoire, aber trotzdem merkwürdig, weil wer kommt denn zum Wrestling-Ring mit einem Burberry-Schal? Also mir fällt jetzt spontan niemand eben ein, außer MJF. Und das ist sehr, sehr wichtig. Man muss am Anfang erstmal in Erinnerung bleiben. Das Problem ist nur, dann fängt eigentlich die richtige Arbeit an. Weil dann muss man quasi den Backup bringen. Dann muss man zeigen, okay, da steckt eben mehr dahinter als bloß ein Schal. Und das hat man eben mit MJF sehr gut gemacht. Also zum einen er selbst, er ist als Charakter immer weiter gewachsen und er hat auch im Ring gezeigt, was er kann. Und wie Shaggy schon meinte, man hat ihm einen großen Farbtupfer gegeben. Und so hat man das eben immer weiter aufgebaut. Und so hat man den Leuten immer mehr Sachen gegeben, an die man sich erinnert. Man weiß, okay, das ist der Typ mit dem Burberry-Schal, das ist der Typ, der mit der Wardlow als Bodyguard hat, das ist der Typ mit dem Dynamite-Dose-Hilfe. Das ist der Typ mit dem Dynamite-Diamond-Ring. Genau. Jetzt hab ich's. Und so weiter und so fort. Beziehungsweise hatte man ja ganz am Anfang auch noch, ne, das ist der beste Freund von Cody Rhodes. Also man hat so viele Dinge, an die man sich bei MJF erinnern kann. Und das ist einfach richtig, richtig smart. Und man kann MJF gefühlt nicht vergessen. Und wenn man jetzt mal all diese Sachen wegnimmt, dann bleibt immer noch dieses arrogante Gesicht. Bei Frauen würde man jetzt vom Resting Bitchface sprechen. Ich weiß nicht, ob man für MJF vielleicht einen neuen Begriff prägen muss, also einen männlichen Begriff. Weil das ist auch, es ist kein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Er ist ja nicht hässlich. Aber es ist dieses Gesicht, wo man eigentlich wirklich dem Kerl eine reinhauen möchte.
Ja, und dafür passt auch sein Charakter eben perfekt. Und dann eben auch die Taten, die er ja vollbracht hat. Ihr habt gerade eben schon die Geschichte mit Cody Rhodes angesprochen. Jackie, allein diese ja drei Hürden, über die Cody dann nach dem Verrat springen musste, damit die beiden endlich aufeinandertreffen. Vor allem nicht nur das Cage-Match gegen Wardlow, sondern ich glaube, es bleiben allen noch die Gürtelschläge hier im Hinterkopf. Also diese Kleinigkeiten.
Oh, ja.
Die Kleinigkeiten, sage ich ja, also diese Gemeinheiten, diese Bosheiten, die er sich dann eben auch ausdenkt, um ja an sein Ziel zu kommen, oder?
Ja, das passt einfach so unglaublich gut zu dem Charakter. Das perfektioniert diesen Heel-Charakter, die Heel-Persona einfach noch mal mehr und zementiert ihn quasi als den Heel. Oder auch das, was nach dem Blood and Guts-Match passiert ist mit dem Jericho, dass er ihn dann doch runtergeworfen hat. All das sind so Dinge, die einfach das macht ihn einfach aus. Und er ist nicht umsonst schon länger einer der Top-Heels und durch die letzte Aktion sicherlich der Top-Heel überhaupt bei AEW. Und viele würden sogar sagen, und ich glaube, da gehören wir drei auch mit dazu, vielleicht der beste Heel aktuell im Wrestling-Business.
Wahrscheinlich. Bin ich durchaus bei dir. Mella, was sagst du?
Ja, doch, kann ich so zustimmen tatsächlich.
Ja. Danach vielleicht Bobby Lashley.
Das ist schon ein bisschen komisch. Nein, aber was da auch noch mit dazu kommt, ist natürlich auch die Tatsache, klar, er ist auf der einen Seite dieser absolut ruchlose, ich sag's ja gerne, dieses Wort, Heel, auf der anderen Seite ist aber auch jemand, der durchaus dann so einen unterschwelligen Humor ja mitbringt. Also es gibt auch irgendwelche Indie-Matches, wo sie ihm die Hose runterziehen und wo irgendwelchen Blödsinn mit ihm gemacht wird und so. Er ist sich da auch für Quatsch nicht zu schade und Quatsch, vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber wenn wir uns überlegen, was mit dem Inner Circle passiert ist, wo er dann Teil vom Inner Circle geworden ist und wir haben alle gesagt, Mensch, hier, der wird den Inner Circle ausheben, dann gab es diese wirklich furchtbaren Szenen aus Las Vegas mit ganz furchtbaren Hangover-Persiflage, aber dann gab es das Dinner-Dobinair und das ist ja auch beispielsweise von der New York Times als eine der besten TV-Performances 2020 ausgezeichnet worden und ich habe mit Shaggy schon mal drüber gesprochen, aber ich würde ganz gerne die Meinung von Mella hören an der Stelle.
Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Also das hätte auch ein Sketch von Saturday Night Live sein können, in meinen Augen. MJF beim Inner Circle und dieses Dinner und diese Musical-Nummer. Es ist einfach fantastisch. Und wie du schon gesagt hast, man merkt einfach, der Mann kann über sich selbst lachen. Und das ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft im Wrestling. Man darf sich bei allem, was um einen herum passiert, um Gottes Willen nicht zu ernst nehmen. Weil damit wird man sonst nicht weit kommen. Und allein diese Musical-Nummer, diese, oh Gott, ich komme gar nicht darüber hinweg. Ich finde das so großartig. Von vorne bis hinten. Erst wie sie sich beim Steak unterbieten, muss man ja schon sagen, was den Garzustand betrifft, bis hin zu der Tanz- und Gesangseinlage, wieder hin, um den Kreis zu schließen, zu dem Steak, was dann ja nicht gut genug für sie war, beziehungsweise nicht den richtigen Garzustand hatte. Es war sehr roh. Es ist fast vom Teller gelaufen.
Genau.
Das war einfach so gut. Es war, wie gesagt, es hätte auch ein Sketch von Saturday Night Live sein können.
Ich habe es auch geliebt. Ich fand das auch extrem witzig und ich habe da auch sehr viel Spaß dran gehabt. Aber ich glaube, das macht auch gerade so einen modernen Heel aus, dass auf der einen Seite, du triggerst ja alle Emotionen, weißt du, auf der einen Seite ist es eben der Hass irgendwo gegen ihn, aber zugleich dann eben auch Humor und Witz ist ja eine mächtige Emotion und das ist auch was Erinnerungen erzeugt. Und du darfst alles machen, du darfst nur nicht langweilig sein. Und ich glaube, das ist MJF einfach auch in allen Belangen irgendwo. Und Jackie, wenn wir dann in die Gegenwart rübergehen, wir haben es schon angesprochen, Blood and Guts, Dave und ich haben 50 Minuten über dieses ganze Match gesprochen, im Match of the Week. Und wo siehst du jetzt die Zukunft vom MJF? Weil er hat einen 5-Jahres-Vertrag bei AEW unterschrieben, der läuft noch bis 2024. Er sagt aber zugleich, dass er gar nicht mal abgeneigt wäre. Und in frühen Interviews sagt er auch sowas wie, dass WWE das Endgoal für ihn wäre. Also das war wohlgemerkt in dieser Zwischenphase nach All In, vor dem AEW-Vertrag, dass er das gesagt hat. Aber wo siehst du da seinen weiteren Weg?
Ich glaube schon, dass wir ihn irgendwann auch mal bei der WWE sehen werden. Aber so wie ich MJF einschätze und wie er auch sein Heel-Persona nutzt, ist es ja auch eher Heel-Taktiken zu sagen, klar, da will er auf jeden Fall irgendwann hin. Der wird vielleicht in 20 Jahren da sein und dann bei WrestleMania gegen Zweifelsfall Goldberg antreten, aber der wird jetzt erstmal das Aushängeschild von AEW werden. Man hat ein paar junge Leute, um die man auch aufbaut. Na klar, ich habe irgendwann Page angesprochen, Sammy Guevara ist natürlich auch so jemand, Jungle Boy, das sind so die Wrestler der Zukunft und ein MJF wird die tragende Säule für AEW sein, der wird da nicht weggehen. Also sei denn im Streit, wenn da irgendwas mal nicht funktioniert, aber der ist ja eigentlich, kann ja eigentlich für sich wirklich glücklich schätzen, wie er aufgebaut wurde, wie er eingesetzt wurde bisher. Also im Moment, glaube ich, spielt er nicht mit dem Gedanken, irgendwann bei der WWE anzuheuern, weil da wird er einfach nicht so eingesetzt werden im Moment, wie er es bei AEW wird. Also der wird uns auf jeden Fall, würde ich jetzt aus jetziger Sicht sagen, wir werden ja bei Headlock 10.000 dann nochmal anders vielleicht drüber reden, aber im Moment würde ich sagen, bleibt er auf jeden Fall erstmal bei AEW und das ist auf jeden Fall ein zukünftiger World Champion. Ich gehe mal davon aus, dass er in den nächsten 2-3 Jahren sich auf jeden Fall mindestens das erste Mal den AEW World Title holen wird, wenn nicht sogar vielleicht schon früher.
Mella, was denkst du?
Ich sehe das ähnlich. Also ich denke, dass er sich bei AEW sehr wohl fühlt. Ich denke auch, dass er sehr dankbar ist für die Chance, die er da erhalten hat und dass er sich auch so entfalten kann, wie er es jetzt hat, sage ich mal. Und ich hätte auch wirklich die Befürchtung, sollte er zumindest zum jetzigen Zeitpunkt oder in nächster Zeit zu WWE wechseln, dass man gerade dieses Comedy-Talent, was er ja hat, worüber wir ja auch gerade gesprochen haben, dass man das ausnutzen könnte und dass man ihn wirklich ins Lächerliche zieht. Und das wünsche ich mir absolut nicht. Also das wäre wirklich das absolut Falscheste. Ich weiß, dieses Wort gibt es nicht. Aber das Schlimmste, was man diesem jungen Mann antun könnte. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn man eine Blume oder einen Baum zu früh beschneidet. Und ich denke, er hat einfach noch so viel vor sich und so eine Entwicklung vor sich, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können, dass es fast schon eine Schande wäre, jetzt nicht bei AEW zu bleiben. Weil ich denke, dass man ihm da mehr Spielraum gibt.
Ich glaube auch. Also ich denke auch, dass da eine Vertragsverlängerung drin ist. Wie gesagt, bis 2024 läuft der Vertrag noch, ist noch ein bisschen hin. Aber auch dann ist der ja noch einfach extrem jung. Der ist noch nicht mal 30. Und denke, der wird noch ein bisschen da bleiben. Aber ich glaube, es wird ihm auch gut tun, wenn er dann noch mal woanders ein bisschen Wrestling und Ringluft schnuppert. Andererseits natürlich durch die ganzen Kooperationen, die AEW hat, sind natürlich da auch Tür und Tor geöffnet, dass er beispielsweise mal in Japan wrestelt. Ob er jetzt bei Impact unbedingt wrestlen möchte, klar, hat er auch mal in Interviews gesagt, möchte er gerne. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so anders, sage ich mal, als AEW oder die anderen Promotions, wo er gewrestelt hat. Ich glaube, sowas wie Japan würde ihn auch reizen. Aber ich glaube auch, dass er irgendwann zu WWE gehen wird, einfach um sich selber auszuprobieren. Brauchst auch irgendwie als Wrestler ja auch so eine gewisse Abwechslung irgendwie. Du möchtest ja auch dir selber beweisen können. Ich war jetzt hier erfolgreich, das ist er bei AEW, werde ich auch bei WWE erfolgreich sein, werde ich auch bei New Japan erfolgreich sein. Ich glaube, er ist da sehr, sehr ehrgeizig und wird da schauen, dass er da seinen Weg gehen wird. Und ich glaube, der Weg, der führt auf jeden Fall über ganz viel Gold. Also das gibt, glaube ich, keinen, der sagen würde, MJF ist kein riesengroßes Talent oder sonst irgendwas, sondern der ist jemand, der bleibt im Gedächtnis, der bringt sehr, sehr viel mit und der ist eben auch vernünftig genug, um seinen Körper noch nicht komplett zu zerschinden und bringt eben auch durch seinen Charakter, durch die Art und Weise, wie er im Ring arbeitet, eine ganz andere ja Facette auch in das AEW-Produkt, wie ich finde, und das macht ihn dann eben aus. So, damit sind wir eigentlich am Ende dieses Breakout-Podcasts angekommen und ich frage erstmal die Mella. Mella, möchtest du noch was zum Thema MJF sagen?
Ich überlege gerade. nein, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das nicht das Letzte war, was wir von MJF gehört haben. Und ich denke, dass wir bestimmt noch mal ihn mit Gold um den Hüften sehen werden, das ein oder andere Mal, vielleicht sogar in näherer Zukunft. Und ich freue mich da schon sehr, sehr drauf und bin auch gespannt, eben wie das jetzt mit The Pinnacle weitergeht und ja, ob MJF jemals Babyface werden wird.
Das ist ja ungefähr so die Frage, als ob Shaggy jemals Babyface wird.
Ich habe mir gerade auch MJF-like ganz am Ende noch mal heimlich eine Pistazie in den Mund gesteckt, obwohl Olaf die ganze Zeit gesagt hat, ich solle keine Pistazien essen. That's how it goes. Just like that. Das ist meine Art und Weise, am Ende noch mal meinen inneren Heel rauskehren zu lassen. Und ganz am Ende möchte ich gerne noch mal You Are My Sunshine singen, Olaf. Ist das erlaubt?
Nachdem ich gehört habe, wie du letztens With My Baby Tonight gesungen hast, nein. Aber
okay, du hast gewonnen. Verdammt, das ist die beste Argumentation.
Du darfst gerne Me and My Shadow singen.
Wie gesagt, die Musical Edition von Headlock steht noch immer auf dem Plan. Aber an der Stelle, Shaggy, darfst du dann die Hörer natürlich in unserer Abmoderation hier trotzdem zur Tür begleiten. Ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Spaß bei unserem Breakout-Podcast zum MJF. Und damit bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Sein Name? Maxwell Jacob Friedman. Nach nur wenigen Jahren im Wrestling-Business steht er bei AEW an der Spitze. Dieser Mann wird seinen Weg gehen. Denn MJF ist nicht nur besser als ihr. Nein, MJF ist Breakout.